Ja, herzlich willkommen alle zusammen zu diesem M10Z-Spezial. Die Welt dreht sich gerade vollkommen andersherum. Aus Freund wird Feind. Die Bundestagswahl ist gelaufen und wir hoffen, dass wir richtig geführt werden. Ich bin KKUEZ. Mein Name ist Marcel Dörpinghaus und wir versuchen jetzt hier über die Verantwortung unseres Lieblingsmediums, nämlich von Videospielen, zu reden. Und gewinnen konnte ich dafür den lieben Wurzelbier. Stell dich doch kurz vor,
bitte. Ja, ich bin Wurzelbier. Und mein echter Name ist Christian Schiffer. Ich mache ja Wer hat den Gürtel unter anderem, habe früher WASD gemacht, arbeite quasi beim Bayerischen Rundfunk, um mein Geld zu verdienen, bespreche manchmal Spiele für den Deutschlandfunk und ja, habe zwei Bücher geschrieben.
Ja, hervorragend. Hi Christian, schön, dass du da bist. Ja, ich habe mit dir ja auch einen politischen Kommentator gefunden. Also natürlich, du bist vor allen Dingen für die Netzkolumne beim Bayerischen Rundfunk zuständig, aber du bist zum Beispiel im Wasted-Forum immer aktiv gewesen, wenn es um Politik geht. Und ich hoffe, mit dir jetzt den richtigen gefunden zu haben, wenn ich jetzt mit dir über dieses ernste Thema rede. Lass uns vielleicht gerade mal feststellen, wir haben jetzt den 6.3. und gefühlt ist jeden Tag irgendein anderer Stolperstein in der Welt. Deswegen, wie gesagt, die Bundestagswahl ist gelaufen, die Hilfe für die Ukraine ist eingestellt und so weiter und so fort. Und ich finde jetzt natürlich, es gibt viele Medien und unser Medium ist eben das Videospiel. Und diese haben, wie jede Nachrichtensendung, natürlich eine eigene Verantwortung. Ja, wir können da ja direkt mal einsteigen. Jetzt auf ein Blatt Papier, was fällt für dich da als erstes ein?
Ja, ich habe ja mal Politikwissenschaften studiert und es ist jetzt nicht so, dass ich da komplett up-to-date bin. Also da hat sich natürlich, seitdem ich da fertig geworden bin, was leider auch ein bisschen länger gedauert hat, aber sagen wir mal so, in den letzten 20 Jahren hat sich da natürlich schon noch mal einiges getan. Aber wenn man so überlegt, was gibt es denn eigentlich so für politikwissenschaftliche Theorien und was haben die mit Videospielen zu tun, dann kann man schon, glaube ich, ein paar Dinge ableiten. Nämlich, was man ja sozusagen zunehmend jetzt sieht, ist sozusagen, dass sich so diese Theorie des Neorealismus manifestiert in den internationalen Beziehungen. Was heißt das? Naja, die Neorealisten gehen halt davon aus, dass das politische System eigentlich eine Anarchie ist. Ja? Und sie begründen das unter anderem damit, dass Staaten Streitkräfte haben. Ja? Während wir im normalen Leben ja nicht dauernd mit einem Messer in der Tasche rumlaufen, also die wenigsten von uns tun das. Und selbst in den USA ist ja nicht jeder bewaffnet, ist das in den internationalen Beziehungen anders. Also da hat so gut wie jeder Staat eine Bewaffnung. Und das ist zum Beispiel ein Indiz dafür. Und was diese neorealistische Theorie letztendlich sagt, ist, dass es vor allem um Macht geht. Also die starken Länder dominieren die schwachen Länder. Und da gibt es dann immer so dieses Modell der Billardkugeln, wo sozusagen die großen Billardkugeln die Kleinen wegbouncen. Und ich sag gleich, was das mit Videospielen zu tun hat, aber das ist sozusagen erstmal so, haben wir jetzt einfach mal dieses Bild vor Augen. Also das internationale System ist eine Anarchie, es geht um Macht und die großen Kugeln tun die Kleinen quasi wegbouncen.
Und die Kleinen, wie ist es denn, wenn die sich zusammenschließen? Also wir hoffen natürlich jetzt auch auf ein vereinigtes Europa. Wir sehen Amerika, die sich irgendwann aus 52 Staaten gebildet haben oder 50, da kannst du bestimmt auch schon was zu sagen, oder?
Ja, genau. Also das ist natürlich dann das Nächste. Klar, die Kleinen können sich zusammenschließen, aber letztendlich gibt es halt immer diese übergeordnete Logik und also sozusagen der Macht und der Anarchie. Und naja, jetzt gibt es natürlich Leute, die haben sich das halt angeguckt und haben halt festgestellt, naja, also apropos zusammenschließen und so, naja, also eigentlich stimmt das gar nicht unbedingt, dass sozusagen das internationale System nur durch Macht bestimmt ist. Und zwar ist das dann so ein bisschen die liberale Theorie der internationalen Beziehungen. Also für alle Politikwissenschaftler da draußen, ich verkürze das jetzt natürlich schon sehr, aber ja, wir sind ja jetzt hier nicht in der Vorlesung, sondern wir sind ja hier im Computerspiel-Podcast. So. Naja, und auf jeden Fall die Liberalen, die haben nämlich was gemacht, die haben nämlich eine Beobachtung gehabt, nämlich, Also es war so Kant vom ewigen Frieden, ne? Falls jemand vielleicht davon schon mal gehört hat. Die haben nämlich geguckt und haben halt festgestellt, also eigentlich ist es erstaunlich, dass zum Beispiel Demokratien relativ selten gegeneinander Krieg führen. Und du kannst quasi eine Excel-Tabelle machen und du kannst dir halt angucken, welche Staaten haben gegeneinander Krieg geführt. Und dann wirst du feststellen, Demokratien führen sehr selten Krieg gegeneinander.
Ja, aber was ich mich natürlich so sofort frage, was ist denn mit so Autokraten-Demokratien? Also Russland ist ja offiziell, genau, oder es bezeichnete sich ja auch als
Demokratie. Ja, natürlich. Also das hat ja dann eben genau seine Schwächen. Also es ist ja immer so ein bisschen so in den Politikwissenschaften, da gibt es ja immer die Sehnsucht, so Art wie in den Naturwissenschaften so allgemeine Prinzipien vielleicht ableiten zu können, so Naturprinzipien oder Naturgesetzmäßigkeiten. Genau das hat man halt versucht, ja. Man hat geguckt, naja, vielleicht ist es ja sogar ein Naturgesetz, dass Demokratien nicht gegeneinander Krieg führen. Und dann hat man eben festgestellt, naja, zum Naturgesetz gehört halt dazu, dass es immer so ist. Und es ist halt nicht immer so. Also es gibt erstens Kriege zwischen Demokratien, die gab es durchaus. Und zweitens stellt sich natürlich die Frage, wie du richtig sagst, von was für Demokratien sprechen wir hier. Aber damals auch, als die Theorie gemacht worden ist, da gab es auch noch nicht so dieses Phänomen von diesen illiberalen Demokratien, also Ungarn und sowas. Mhm. Aber trotzdem kann man halt schon eine Tendenz ablesen. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, es gibt jetzt sozusagen einen engeren oder auch ein bisschen weiteren Begriff, dann stellt man schon fest, dass halt Demokratien seltener gegeneinander Krieg führen als zum Beispiel Demokratien gegen Diktaturen oder sowas.
Ja.
So. Also in der Tendenz. Es ist halt kein Naturgesetz, das ist es nicht, aber es ist schon, es gibt einen gewissen empirischen, beobachtbaren Zusammenhang. Und das ist halt wichtig, weil das Problem der Politikwissenschaften, und das unterscheidet es halt dann doch auch von Naturwissenschaften, ist zum Beispiel, dass wir kennen ja kein Experiment. Also wir können ja nicht gucken, wir probieren jetzt mal den Brexit aus und gucken uns an, wie sich das auf die internationalen Beziehungen auswirkt. Wir können ja sozusagen, es ist immer alles auf einer Zeitlinie und wir können ja sozusagen nur aus der Vergangenheit irgendwelche Ableitungen treffen, ja. Und das ist zum Beispiel eine Ableitung, die ist schon relativ tragfähig. Also, dass Demokratien selten gegeneinander Krieg führen, also klar, bei allen Ausnahmen und sowas und allen Unschärfen, das kann man schon sagen. Was ich damit sagen will, und jetzt komme ich mal so langsam, glaube ich, auf die Computerspiele, ja. Also, was quasi das Ding ist, die haben also gesagt, nein, es kommt nicht auf die Größe der Billardkugeln an, wenn wir das politische System beschreiben wollen, sondern es kommt auch auf das Innere der Billardkugeln an. Die haben quasi Billardkugeln aufgeschnitten und haben gesagt, wie die Billardkugel innen aussieht, das ist eben auch entscheidend. Und da sind wir zum Beispiel mit dem, was du am Anfang gesagt hast, also dass sozusagen Kleine sich auch zusammenrotten können oder auch Große mit Kleinen, wenn es halt ähnliche Billardkugeln sind. Hm. Und wenn wir jetzt bei den Computerspielen sind, also welches Spiel das zum Beispiel ziemlich gut, finde ich, darstellt, ist halt Stellaris. Weil bei Stellaris, da kommt es eben sehr darauf an, wie dein Staat verfasst ist. Deswegen ist ja Civilization so ein Scheißspiel. Also Civilization wäre eigentlich ein Spiel, das sozusagen den Neoliberalismus ziemlich gut darstellen würde, weil es komplett scheißegal, wie dein Staat ist und der andere Staat. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt bei Civilization, hey, cool, das ist jetzt auch eine Demokratie, jetzt verbünde ich mich mit denen oder sowas. Dieses Gefühl hast du ja nie bei Civilization. Also sagen wir mal, diese innere Verfasstheit der Staaten ist bei Civilization komplett egal. Allerdings ist auch die Größe der Billardkugeln bei Civilization egal, weil es tun ja auch irgendwie kleine Staaten dir dauernd den Krieg erklären, obwohl das überhaupt gar keinen Sinn macht, ja. Also Civilization ist sozusagen weder das eine noch das andere, aber wenn es wenigstens einigermaßen logisch wäre, wäre es auf jeden Fall ein Spiel, das eher so diese neorealistische Weltsicht auf die internationalen Beziehungen hat. Stellaris wiederum schaut in die Billardkugeln rein. Weil Stellaris hast du ja dieses Phänomen, dass du erstens immer gucken musst, so, was will deine Bevölkerung, und naja, wenn du halt eine Demokratie hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit anderen Demokratien kooperierst oder Bündnisse eingehst, viel, viel größer. Ja? Und das sind sozusagen diese zwei, also wenn man so will, sehr grobschlächtig sind diese zwei, also bei Stellaris eigentlich Liberalismus schon ganz gut verwirklicht und bei Civilization ist der Neorealismus schlecht verwirklicht, aber immer noch besser als der Liberalismus so. Und das ist halt das, was wir aus Computerspielen da lernen können. Und ganz kurz, um jetzt,
ja.
Ich bin gleich fertig.
Alles
da
gut,
kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt sozusagen bei der Dramatik sozusagen raus, weil das, was J.D. Vance gemacht hat auf der Sicherheitskonferenz, war ja nicht nur zu sagen, wir haben die größere Billardkugel, sondern was diesen ganzen Diskurs verändert hat, war, dass er letztlich gesagt hat, wir haben nicht nur die größere Billardkugel, sondern unsere Billardkugel ist auch eine ganz andere von innen als eure. Und das hat eigentlich sozusagen jetzt diesen ganzen Shift ja ausgelöst.
Nach dem Telefonat zwischen Trump und Putin waren von J.D. Vance Antworten erwartet worden. Doch der neue amerikanische Vizepräsident ging auf die Ukraine kaum ein und hielt den Europäern stattdessen eine Moralpredigt. Die Bedrohung ist nicht Russland oder China oder irgendwelche anderen externen Akteure, sondern sie kommt eigentlich aus dem Inneren heraus. Aus Europa. Und zwar ist es ein Weggehen von den Grundsätzen der Europäer und auch der Vereinigten Staaten.
Ja, das war so eins der ersten Sachen, ne? Vor allen Dingen bei dir da unten um die Ecke. Ich würde da gern gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Du bist ja direkt bei den Spielen, da wollen wir auch hin. Aber ich wollte gerade mal fragen, bei diesem Getue der Billardkugeln, kannst du gerade ein bisschen erklären, was da so die Macht der Medien ist? Also das ist ja schon so ein bisschen das Innere der Billardkugeln und die beeinflussen ja so ein bisschen den Schwerpunkt der Billardkugeln, oder? Und Medien, entweder man meint so Medien wie hier, wo Medienhäuser schon noch ein bisschen verteilt sind, oder halt so gesammelte Medien wie in, ja, eben wie in den USA, wo ja die ganze Fox-Truppe ja mittlerweile fast übernommen ist. Kannst du da gerade noch ein bisschen was zu sagen?
Naja, also ich meine, wie die Medien konstituiert sind in einem Staat, ne, ist natürlich ein großer Teil der inneren Billard, es ist das Innere der Billardkugel, wenn man so will, ja?
Ja, genau.
Also wenn du dir ja anguckst, ich meine, es gibt ja so verschiedene Demokratie-Messsysteme, also so wo halt gemessen wird, wie vollständig ist eine Demokratie, da steht natürlich die Frage der Medienpluralität und der Medienunabhängigkeit immer relativ weit oben, ja? Das ist schon klar und das ist natürlich. Du hast vorher gefragt, naja, kann man denn sowas wie eine Demokratie definieren? Also man kann das schon definieren, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Experte drin. Aber man schaut sich in der Regel so verschiedene Ausprägungen an. Also dass man halt überlegt, was macht eine Demokratie aus? Also es ist natürlich ein Mehrparteiensystem, es sind regelmäßige Wahlen. Aber es ist natürlich auch eine sozusagen Unabhängigkeit der Presse. Und das ist ja, sagen wir mal, genau das Problem bei diesen unvollständigen Demokratien oder illiberalen Demokratien, also wie zum Beispiel in Ungarn, dass du zwar formal Wahlen hast, aber zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz oder die Unabhängigkeit der Medien so stark eingeschränkt sind, dass halt diese Demokratie nicht mehr richtig vollständig ist.
Ja, also Ich habe mich auch gefragt, also natürlich, es gibt ja viele Medien, ne? Und Videospiele sind ja ein Teil davon. Und Osteuropa ist da jetzt nicht per Definition ausgeschlossen. Also wenn wir jetzt sowas haben wie CD Projekt Red oder GC Games World, die Stalker-Sachen machen, ist halt die Frage,
Also meinst solche Formen von Medien, also Computerspiele als Medium? Okay.
Ja, ja.
Ja, also da würde ich ja auch sagen, keine Ahnung, also da sehe ich jetzt nicht, also ich sehe nicht, dass sozusagen diese Form von Medien jetzt stark irgendwo beschnitten wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich frage mich da halt, ob wir uns abkoppeln auch sollten von Computerspielen, die aus den USA kommen. Das ist ja
so.
Die Vielzahl, ne? Und das hat ja eigentlich was von Boykott zu tun. Und das ist ja auch ein Wort, wo wir keinen Bock drauf haben, berechtigterweise. Und Computerspiele müssen ja nicht unbedingt so eine rechtskonservative Ausrichtung haben. Haben sie ja auch nicht. Und wie gesagt, wenn wir uns da abkoppeln würden, dann würden wir ja auf unsere lokale Szene wahrscheinlich zurückgreifen als erstes, ne? Aber ich, ja, bin da irgendwie sehr unbestimmt, ob wir uns da so abkoppeln sollten von den USA. Also ich nenne jetzt schon wirklich die USA, weil die sind halt das, was die Welt gerade umdreht. Weil ich irgendwie da nicht sehen kann, dass dieses Medium da benutzt wird bislang Computerspiele irgendwie.
Also ganz ehrlich, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, ob man jetzt amerikanische Spiele boykottieren sollte oder wie man da drüber denkt. Also ich meine, die wenigsten Leute denken ja auch darüber nach, wenn sie, weiß ich nicht, chinesische Spiele oder sowas spielen, ja. Also keine Ahnung, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also da müsste man wahrscheinlich Fortnite irgendwie boykottieren, weil da Tencent drin steckt oder sowas. Also ich glaube, dann kommt man schon sehr in den Wald. Also weiß ich nicht. Also wie gesagt, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Und ich glaube, wenn, dann ist es ja wahrscheinlich eher sinnvoll, sich die Spiele an sich sozusagen anzugucken. Ich meine, ganz ehrlich, das CD-Projekt genannt als The Witcher rauskam oder Cyberpunk, hatte Polen auch eine sehr rechte Regierung, ja. Und da haben wir nicht drüber nachgedacht, ob wir jetzt da die Spiele boykottieren sollen. Also, ja.
Ja, das stimmt schon. Ich habe mir auch in die Richtung gedacht, wir haben ja da auch eine gewisse Macht, ne? Also wir haben ja die Macht der Nachfrage und vielleicht auch des kritischen Blickes irgendwie, den wir fordern. Ich meine, Trump hat 2018 als eines der ersten Sachen gesagt, okay, was Gun Violence angeht, sind Computerspiele schuld. Er hat sofort nach der Übernahme des Weißen Hauses ein Meeting gemacht mit den Branchengrößen, so mit Vertretern der Spielebranche, steht geschrieben, wegen den Amokläufen. Und das ist ja auch irgendwie naiv, ne? Also Computerspiele stehen ja da auch irgendwie für irgend so einen Blödsinn. Und nicht, also die stehen ja auch für vordergründige Sachen, die man eben schnell ranziehen kann. Aber die Probleme liegen ja dahinter. Ich meine, das ist ja schon ein Problem von Videospielen.
Was meinst du genau? Also was ist das konkrete Problem von Videospielen?
Dass sie als erstes rangezogen werden, wenn es um Reformen geht. Ne? Also man sollte innerländisch was ändern. Trump hätte auch sagen können, okay, ich gehe jetzt ein bisschen weiter, Waffen zu verbieten oder das auf jeden Fall einzuschränken. Die NRA ist da ja bis heute ein großer Lobbyismusverband und stattdessen wurden Computerspiele irgendwie schnell rangezogen, weil ich sieh's, okay, die Amokläufer haben da irgendwelche Gewaltspiele gespielt und das ist doch irgendwie auch einzigartig für das Medium, also für Videospiele und das ist doch irgendwie, weiß nicht, blöd, das beschäftigte mich halt irgendwie.
Ja, aber es ist natürlich nicht neu und das ist, glaube ich, auch nichts, was jetzt Trump komplett exklusiv hätte. Ja, also ich meine, klar, also, oder vielleicht mittlerweile schon, aber ich meine, es ist natürlich immer so ein konservativer Talking Point gewesen, zu sagen, dass Amokläufe nichts mit Waffen zu tun haben, sondern zum Beispiel mit Computerspielen. Aber das ist ja auch zurückgegangen, ja, weil jetzt sagt man doch irgendwie dauernd, keine Ahnung, die Person war psychisch krank oder trans oder weiß ich nicht was alles. Also die ziehen sich ja irgendwie immer irgendwas Neues aus dem Arsch. Generell würde ich halt sagen, dass Videospiele eigentlich in diesem Trump-Kosmos eine geringe Rolle spielen, also gefühlt. Also wenn ich mir so überlege, was sind denn eigentlich so die kulturellen Ankerpunkte der MAGA-Bewegung, dann ist es ja viel mehr sowas wie MMA oder so, ja. Also der Dana White, der Präsident der UFC, also des größten MMA-Verbandes, war ja der Dritte, der an dem Wahlsiegabend sprechen durfte und solche Sachen. Und ich glaube, wenn du dir halt anguckst, naja, was zeichnet so diese Bro-Culture aus, ja, die sich die Trump stützt, also so, ne, die sich natürlich, die hören dann alle die gleichen Podcasts, Joe Rogan und so und finden die gleichen Memes geil und finden Elon Musk geil und viele von denen finden Libertarismus geil. Dann glaube ich, dass zum Beispiel MMA da auch was ist, so ein Versatzstück, was da halt mit dazugehört, genauso wie halt ein bestimmter Körperkult und gewisse Misogynie und sowas. Ich glaube, wenn wir über Computerspiele reden, dann müssen wir weniger über Trump reden, sondern müssen tatsächlich über Elon Musk reden. Also wenn wir sozusagen da irgendwie überlegen, wo kommt das denn sozusagen im MAGA-Ismus vor, dann ist es natürlich Elon Musk, ja.
Hast du das Gefühl, weil ich nämlich nicht unbedingt, dass Computerspiele gerade diese Strömung aufnehmen, also Elon Musk, wenn Trump da einen Typen hinstellt, der sich mit Nazi-Symbolen schmückt, ich habe noch nicht das Gefühl, dass das sich irgendwie durchgeschlagen hat. Klar, Trump ist erst ein, zwei Wochen im Amt. Computerspiele sind ja versetzt in der Aussage. Ja? Also es dauert ja, bis Computerspiele entwickelt sind. Da ist ja schon eine gewisse Macht da irgendwie, ja, was die Beeinflussung von Computerspielen angeht, ne?
Also sozusagen die Beeinflussung durch Computerspiele oder von der Inhalte von Computerspielen. Also
Der Inhalte, ja, ja.
Okay, ja, gut, aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen zeitgeistabhängig, ja. Also ich meine, weiß ich nicht, jetzt kam ja Dragon Age 4 in den Game Pass und jetzt habe ich das irgendwie gespielt und das fühlt sich an wie eine Reise in eine längst vergangene Welt, ja. Also mit sozusagen diesem ganzen Wokismus oder mit diesen ganzen Identitätssachen. Und ich glaube, das ist halt eine Zeitgeistfrage. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt was ist, was von oben jetzt angeordnet wird oder so, außer jetzt tatsächlich bei Elon Musk, der ja irgendwie so ein anti-wokes Spielestudio gegründet hat oder so. Aber es ist natürlich eine Frage des Zeitgeistes, ja. Und was ich glaube schon vielleicht eine Rolle spielt, ist, wenn wir uns jetzt mal die Tech-Konzerne anschauen, dass so diese ganzen Diversitätsprogramme und sowas zurückgefahren werden. Und das ist, glaube ich, schon was, was wir auch in der Spieleindustrie sehen werden.
Ja.
Ich glaube auch gar nicht jetzt unbedingt, also da wird nichts angeordnet, aber es ist halt nicht mehr im Zeitgeist. Und ja, das wird sich schon auswirken. Also ich glaube schon, dass so ein Spiel jetzt wie Dragon Age 4, also jetzt von den politischen Inhalten, sowas werden wir, glaube ich, sehr lange nicht mehr sehen. Ja, das würde ich schon sagen.
Computerspiele, wenn du mich fragst, haben ja auch, ich meine, das weiß ich selber wahrscheinlich, eine große Wirkung irgendwie auf junge Menschen und mittlerweile auch auf Menschen in größerem Alter, wie ich in größerem Alter, also in höherem Alter, bis zu meinen Eltern, die spielen Sudokus meinetwegen, die haben ja trotzdem eine Macht, ne? Also wir können der Realität entfliehen, wir können da auch was anderes sehen, junge Menschen können auch durchaus politisch beeinflusst werden. Ich glaube, die können uns auf jeden Fall auch helfen, so eine Zeit zu überwinden. Also das ist ja schon speziell an diesem Medium, ne? Also klar, natürlich, man kann auch schöne Filme gucken, aber dadurch, dass wir in dem Charakter drin sind, glaube ich, hat das schon eine große Wirkung.
Ja, ich glaube, es ist ein eskapistisches Medium. Also wahrscheinlich das eskapistischste, was wir kennen. Vielleicht muss man da vorsichtig sein. Also vielleicht sind Bücher doch auch sehr eskapistisch, aber auf jeden Fall ist es ein sehr eskapistisches Medium. Und ich meine, klar, Flucht vor der Realität ist natürlich was jetzt sehr verführerisch ist, ja. Also, wenn ich mir die Realität angucke. Weil die Realität ist halt schon sehr Doomsday, muss man einfach sagen. Also, ich meine, die Veränderungen sind dramatisch. Also wirklich dramatisch. Und sind Veränderungen, die sich gerade abspielen, die werden uns als Generation beschäftigen. Die werden mich, den Rest meines Lebens, also ich bin jetzt mittelalt, ein bisschen älter als mittelalt. Na gut, weiß man auch nicht, vielleicht bin ich auch schon, weiß nicht, aber ja. Das wird einfach so, den Rest meines Lebens wird das, was jetzt hier passiert ist, in den letzten Wochen wird das halt vermutlich bestimmen, ne? Und das ist natürlich schon eine etwas düstere Aussicht. Und da ist, glaube ich, so diese Idee, dass man natürlich ein bisschen auch vielleicht vor der Realität flüchten muss, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja. Also Tolkien hat ja mal gesagt, dass sozusagen Eskapismus kommt immer drauf an, wie man das halt sieht. Also er hat immer Eskapismus als irgendwas verglichen, wie wenn ein Gefangener aus dem Gefängnis flieht, dann kann man ihm das ja nicht vorwerfen, ja. Und genauso ist es, glaube ich, hier auch. Also ich glaube, so eine Weltflucht ist ja nichts, was man jetzt unbedingt nur negativ sehen muss, sondern vielleicht ist es auch sehr notwendig.
Ja.
Wobei ich schon auch sagen muss, naja, sagen wir mal, ich hätte mir schon gewünscht, dass Computerspiele so die Probleme, die wir jetzt halt haben, in der Vergangenheit adressiert haben. Also ich habe ja immer auf Russland geschaut. Ich fand immer, dass es eigentlich die größte Gefahr ist, mit der wir uns halt hier jetzt auseinandersetzen müssen. Ich habe mir immer gewünscht, dass man sich mehr für so geopolitische Themen interessiert. Und da muss ich sagen, ist halt von den Spielen eher wenig gekommen, ja. Sondern man hat sich halt da immer irgendwie an so Identitätsthemen aufgehangen. Also wir haben über, weiß ich nicht, irgendwie dieses Harry Potter-Spiel viel, viel intensiver diskutiert als jetzt über andere Spiele oder oder über sozusagen hinsichtlich der Frage, was die uns eigentlich über die Welt erzählen, nämlich über die globale Welt und wie die halt vielleicht konstituiert werden müssen. Ich habe gerade bei Stellaris irgendwie erklärt, wie welchen Blick dieses Spiel auf die Welt hat. Und da hätte ich mir sozusagen mehr Diskussionen gerne gewünscht in der Vergangenheit. Und die gab es halt selten, wenn überhaupt.
Ich bin sehr gespannt. Also Computerspiele dokumentieren ja auch, ne? So. Also als Kind, ich bin aufgewachsen in den 90ern, 2000 war ich 10, 11. Und das war, also jetzt erfahre ich halt, dass Frieden nicht selbstverständlich ist, ne? Also dieses Wohlbefinden, ich habe ja nicht mal mit den Amerikanern als Schutzmacht gerechnet. Also ich habe ja einfach in Frieden gelebt, ja, Oma und Opa waren im Weltkrieg und ansonsten war es das. Ja. Wie gesagt, Computerspiele dokumentieren auch. Ich bin schon gespannt, wie Computerspiele auch mit diesem Umsturz jetzt gerade, mit diesem Umkippen der Welt umgehen werden, was die dokumentieren werden und wie tatsächlich. Also wie so ein Verhältnis Freund-Feind eben auch Computerspiele beeinflussen, die Geschichten. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, also ich bin auch gespannt, was die Gamer draus machen, weil ich meine, du erinnerst dich ja bestimmt an die Diskussion mit dem Bundeswehrstand auf der Gamescom, ja?
Ja, ja.
Das fand man halt richtig, richtig schlimm, ja? Ich meine, man hat sich weniger beschwert, wenn irgendein fragwürdiger Staat Gastland bei der Gamescom war oder irgendwie einen Stand hatte. Ich meine, der Iran hatte jahrelang einen Stand. Das fand man weniger schlimm als den Bundeswehrstand und solche Sachen, ja. Das hat mich immer geärgert. Also hat mich immer geärgert und ja, ich bin auch gespannt, wie man das, also wie das interpretiert werden wird. Ich bin auch sehr gespannt auf das neue GTA. Also was da
war, wenn es kommt.
Ja, gut, angeblich soll das dieses Jahr noch kommen, aber wie die sozusagen die innenpolitische Lage der USA da aufgreifen, weil das ist wirklich verheerend. Also das kann man nicht anders sagen. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe, dass Donald Trump diese zweite Amtszeit bekommen hat. Also wirklich, die Demokratische Partei der USA ist einfach die dümmste Partei. Das ist wirklich meine feste Meinung, die es einfach auf diesem Planeten gibt. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist einfach die größte Katastrophe, die uns widerfahren konnte. Und mal sehen.
Ich bin gespannt. Also du hast ja gerade GTA genannt und ich finde GTA war, also das Fünfer, da wurde ja quasi Ober- und Mittelschicht, also so ganz dieses Schichtmodell benutzt, da ging es nicht um Milieus, sondern da ging es um Schichten. Und ich fand trotzdem irgendwie auch, dass die untere Bible Belt Wüstenschicht, die Leute wohnen in irgendwelchen Wohnwagen, wie die dargestellt werden. Bei der AfD hierzulande hast du ja viele Arbeitnehmer, die vorher anders gestimmt haben. Und eventuell ist es ja derselbe Effekt oder dasselbe Phänomen eben mit den Menschen, die es nicht so gut haben in Amerika, die natürlich jetzt doppelt leiden werden unter Trump, ja, der irgendwie Steuererleichterung für reiche Menschen macht.
Und vor allem auch Zölle, die natürlich dann auch die Verbraucher treffen, ja, also gerade die.
Ja, natürlich, also dass er irgendwie eine Inflation riskiert und so weiter und so fort. Ich finde GTA hat das bislang interessant dokumentiert, wenn man das so ein bisschen von außen sieht.
Ja, also ich meine, dieser letzte Tag, also ich fand das ja immer interessant, weil GTA natürlich immer tatsächlich, ich hatte vorher was von Zeitgeist gesagt, diesen Zeitgeist eigentlich ganz gut gekapselt hat. Also GTA 4 zum Beispiel war ja so ein Post-9-11-Spiel. Ja, das war ja sozusagen so, der Typ kommt, will den amerikanischen Traum erleben, ist dann ein Albtraum und dann hast du überall so diese Terrorangst. Am Anfang ist ja das Spiel auch nur zur Hälfte, glaube ich, kannst du die Stadt begehen, weil da ist natürlich die wichtigste Straße wegen der Terrordrohung gesperrt. Ne? Und dann GTA 5 ist natürlich so eine Folge sehr stark der Bankenkrise, also der Wirtschaftskrise, ja. Also die steckt da halt drin. Da ist ja schon so in dem Vorspann wird ja schon irgendwie auf die Banken geschimpft und sowas. Und sozusagen ist so ein bisschen, kapselt halt so ein bisschen diese Post, Postwirtschaftskrisenzeit, ja, so Postbankenkrisenzeit. Ich meine, wann ist es rausgekommen, GTA 5, vor 12 Jahren?
Ja, 2013, ja.
Ja, genau. Also das ist ja sozusagen genau, also 2008 ist die Bankenkrise, da fängt man wahrscheinlich ungefähr an, das Spiel zu machen, ne? Und die wirkte dann ja auch nach. Und ja, da ist halt das. Und ich meine, das, was du sagst, also diese weiße Unterschicht, das ist natürlich auch. Das ist ja interessant, weil das ist ja genau J.D. Vance, ja. Also J.D. Vance hat ja dieses Hillbilly-Buch geschrieben, dieses Buch, das Olaf Scholz zum Weinen gebracht hat. Ja? Olaf Scholz, der bald Ex-Kanzler, ist ein großer Leser und der hat das damals gelesen und der hat da wohl geweint, hat er selber mal erzählt. Und J.D. Vance ist aber genau das, also sozusagen aber auch dieses sozusagen, diese reaktionäre Grundierung, die dann eben auch diese weiße Arbeiterschicht haben kann. Aber da ist natürlich auch das Problem, dass wenn wir uns halt an den 2016er Wahlkampf mit Hillary Clinton erinnern, wo Hillary Clinton halt genau diese Leute als Deplorables beschimpft hat, ja. Und letztendlich hast du halt, und das war einfach sehr, sehr ungesund, auch so ein bisschen das Phänomen gehabt, dass du diesen Leuten halt auch immer ihre Privilegien vorgeworfen hast, weil sie halt weiß sind. Und naja, jetzt fühlen sich diese Leute aber nicht besonders privilegiert und sie sind es auch objektiv nicht. Und dann hast du natürlich immer diese Effekte, dass die dann eben die Demokratische Partei aus solchen Gründen auch verlassen haben. Das zeigen ja die Daten. Und dann sich eben den Republikanern angeschlossen haben. So weit, dass es diesmal ja sogar Latinos waren in großer Zahl, die halt zu Donald Trump übergelaufen sind. Und es ist auch ein bisschen dieses Scheitern halt dann auch so dieser... Ja, also dieser identitären Vorstellungen, die halt die Demokraten sehr lange perpetuiert haben und letztendlich dann auch ein bisschen mit in diese Katastrophe hineingeführt haben.
Das ist tatsächlich auch ein Schwachpunkt von GTA da so ein bisschen, ne? Also, dass es schon sehr fokussiert ist auf diese weiße Mittelschicht, wie du jetzt immer wieder angeführt hast. Also klar, du hast mal hier und da ein Latino, aber die werden immer als Gangs dargestellt.
Ja.
Ja, es gibt ja dieses sozialwissenschaftliche Phänomen, dass eben Milieus immer nach unten treten, ne? Also... Ja, also es wird schwierig. Ich bin mal gespannt, ob Rockstar da so ein bisschen nachhilft. Das ist schon interessant, was du sagst. Da geht es tatsächlich nicht um die komplette Unterschicht.
Ja, genau. Aber ich meine, ich bin gespannt. Es soll ja eine weibliche Figur auch geben. Vielleicht ist es auch eine weibliche Latina. Aber ich glaube, dass letztendlich so diese Identitätsgrenzen einfach nicht so wichtig sind. Also das haben diese Wahl halt auch gezeigt, ja. Also letztendlich, es können auch Latinos eben Donald Trump wählen und es ist nicht so, dass sozusagen denen das wichtigste Thema ist, ob sie in Videospielen richtig repräsentiert sind, ja, sondern denen sind halt andere Dinge wichtig, ja.
Ja, das ist schon eine Sache. Cool, dass du das anführst, ne? Also da kann man sagen, okay, AAA, die sind per se irgendwie total kapitalistisch, aber das ist schon eine Sache, die Rockstar macht mit der GTA-Reihe, ne? Schon so dokumentieren, wer wie wo lebt. Das ist schon sehr clever, das anzuführen hier, Christian. Also ich lasse mal aber jetzt Wolfgang Bosbach aus für dich. nur für alle anderen, Wolfgang Bosbach, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das ist der immer ans Telefon geht und was zu sagen hat.
Ja.
Da hat er schon gerantet das letzte Mal.
Habe ich das erzählt, dass Olaf Bosbach konnte man immer anrufen und dann hat man Rückruf bekommen?
Ja.
Also, okay, gut.
Ja. Das hast du über 10 Minuten erzählt, das war ja
okay, gut.
Genau. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen nachgedacht, Computerspiele können ja auch Visionen zeigen, ne? Also sowohl Dystopien als auch Utopien, ne? Also wenn natürlich irgendwie das beste Beispiel ist eben Stalker oder Fallout, wo die Welt schon so zugrunde geht. Ich habe immer gedacht, ja, okay, das sind düstere Fantasien irgendwie, aber jetzt werden die irgendwie total greifbar.
Ja, also ich glaube, dass zum Beispiel Fallout, also ich liebe diese Serie wie kaum eine andere, aber sie ist natürlich ein Kind des Ende des Ost-West-Konfliktes, ne? Also diese Spieleserie erinnert uns eben an genau diese Zeit, als man Witze machen konnte über den Atomkrieg. Ja?
Ich wollte gerade sagen, genau.
Und das kann man halt jetzt nicht mehr. Also ich glaube, dass die Serie trotzdem erfolgreich sein wird, aber sozusagen, weil sie nostalgisch sein wird auf eine andere Art, ja, weil sie uns eben immer an diese Zeit erinnern wird, wo man das halt noch machen konnte.
Es lief zwischen den beiden Weltmächten nichts mehr. Es gab keine Kontakte, keine Gespräche.
26. September 1983. Alarm in der sowjetischen Satellitenüberwachung. 5 Atomraketen aus den USA fliegen auf die Sowjetunion zu, meldet das System. Der zuständige Offizier müsste jetzt den Gegenschlag einleiten, doch er wartet ab. Minutenlang steht die Welt vor einem Atomkrieg.
Und ich meine, die Stalker-Serie ist ja anders. Also die ist ja...
Ja, stimmt.
Die ist ja eher so in der Tradition von The Road und so. Aber ja. das kam natürlich auch daher, weil die aus der Ukraine kam. Ne? Also ich habe ja mal vor vielen Jahren das Team interviewt für ein Feature, das ich für den BR gemacht habe. Und die haben halt erzählt...
Ach, GC.
Die haben halt erzählt, naja, sie sind halt mit Tschernobyl aufgewachsen. Und da macht da sind halt alles, was mit Atomunfall zu tun hat, ist halt nicht witzig. Und deswegen ist das halt auch diese deprimierende Stimmung dort. Aber ja.
Ja, es ist so ein bisschen abgefahren, wo du eben sagtest, also natürlich ist es so Post-Atombombe-Fallout, ne? Aber jetzt bewegen sich ja schon Stimmen, die sagen, okay, wir sollten unter einen britisch-französischen Atomschirm gehen.
Ja, wenn die wollen. Also das ist ja das große Problem. Genau. Und vor allem bringt das was. Ich meine, das Problem ist, ich will nicht zu Doomsday-mäßig werden, aber das Problem ist ja, dass die Franzosen haben ja keine taktischen Atomwaffen, ne? Sondern sie haben ja nur strategische. Das heißt, du kannst, das Problem ist sozusagen, wenn Deutschland angegriffen wird oder irgendwie Europa angegriffen wird, dann können die nur mit strategischen Atomwaffen zurückschlagen. Das heißt, sozusagen, du hast dann quasi nur die Wahl, das Ende der Welt herbeizuführen. Und das ist ja keine Wahl, die du hast, ja, weil das will man ja nicht machen. Das heißt, du kannst dann vielleicht gar nicht zurückschlagen. Das ist halt das Problem. Ja? Also wenn Russland halt eine taktische Atomwaffe zum Beispiel in der Ukraine einsetzt oder in Deutschland einsetzt, dann kannst du nur mit den fetten Dingern zurückschlagen. Deswegen ist es halt wichtig, dass dieses Arsenal sozusagen ein bisschen mehr also modernisiert wird und da mehr sozusagen Flexibilität in der Antwort zulässt, weil so bist du dann halt immer noch erpressbar, obwohl du Atomwaffen hast. Ja? Also schwierig.
Wobei wir natürlich nicht immer gut beraten sind, so reaktiv zu antworten. Ich weiß nicht, ob es ein FAZ-Artikel oder Spiegel Online, ich weiß es nicht mehr. Da ging es jetzt um Zölle, die Amerikaner natürlich jetzt auch Richtung Europa auflegen werden und dass wir jetzt nicht antworten sollten mit weiteren Strafzöllen, weil es eben die hiesige Wirtschaft angreifen würde. Ne? Also ich frage mich halt nur, ob Computerspiele das auch so ein bisschen erklären können, ne? Weil das ist ja schon Stimmung ist, okay, wenn die uns mit Strafzöllen belegen, dann machen wir direkt 50% oder so. Vielleicht könnt ihr auch aufklären ein bisschen. Ja,
also ich habe mir letztens schon überlegt, ob ich nicht mal wieder Victoria 3 spielen soll, um das mit den Zöllen besser zu verstehen. Aber ich meine, keine Ahnung, also das ist ja schon, also wenn man sich die Videos jetzt der kanadischen Politiker angeguckt hat, also als Reaktion auf diese Strafzölle oder Strafzölle auf die Zölle von Trudeau, aber auch der konservativen Opposition, die sind sich da alle einig, dass man da zurückschlagen muss. Und sie sagen auch sehr deutlich, dass das natürlich auch kanadischen Arbeitern und den Menschen in Kanada selbst schaden wird, aber man muss sich da halt auch gerade machen und ich glaube, man muss Trump auch einfach treffen. Also ich bin kein Ökonom, also ich habe keine Ahnung, wie sich Gegenzölle und Strafzölle und weiß ich nicht, was alles irgendwie auswirkt, aber ich glaube schon, dass es irgendwie nicht, also die Logik würde für mich jetzt nicht irgendwie, also rein logisch würde ich schon sagen, es ist ein bisschen seltsam, angegriffen zu werden durch Zölle und darauf nicht zu reagieren. Also vor allem, wenn man so ein großer Wirtschaftsraum ist wie die EU, ja, und okay, dann verkauft halt VW einfach weniger Autos in den USA.
Jo, ja gut, das sind wir schon.
Ja, genau, also mein Gott, also dann ist das halt so. Also weißt du, dann trifft das halt die Wirtschaft. Also keine Ahnung. Also vielleicht stelle ich mir das einfach zu einfach vor, aber wie gesagt, bin ja kein Ökonom, aber es erscheint mir ja irgendwie schon einfach seltsam, das einfach so hinzunehmen. Aber ja.
Es ist vielleicht gerade bei mir auch so eine gewisse Ohnmacht, weil Trump ja seine Wahlversprechen, so utopisch sie auch sein mögen, irgendwie auch umsetzt. Ja. Also der Panama-Kanal ist ja jetzt auch de facto übernommen.
Ja, also natürlich, aber es ist halt irgendwie, ich glaube, das ist ja immer das Problem bei Trump, dass er irgendwie. Irgendwo gibt es dann schon irgendwie so einen Punkt, den er hat, also dass der Panama-Kanal davor sehr chinesisch war zum Beispiel, ja. Das ist ja irgendwie auch, das ist auch an mir vorbeigegangen und das kann man vielleicht aus amerikanischer Sicht auch als Problem sehen, aber er macht das natürlich dann auch mal auf so eine Art, die einfach total desaströs ist. Und ich glaube, wenn man so überlegt, was ist denn der Kern der Mager-Außenpolitik? Also der Kern der Mager-Außenpolitik ist ja America First, klar, als Slogan. Ja. Aber was zeichnet das eigentlich aus? Und da würde ich sagen, ist es erstens so, oder es gibt da mehrere Dinge. Also ich glaube, das eine ist zum Beispiel die Ablehnung von multilateralen Organisationen. Man will halt alles bilateral machen, weil klar, man ist der stärkere Partner, man ist die größere Billardkugel und wenn du etwas bilateral machst, dann kannst du natürlich deine Macht besser ausspielen. Das ist so das eine. Das zweite ist aber auch so eine Geringschätzung von nicht-amerikanischem Leben im weitesten Sinne. Also merkt man zum Beispiel in dieser Abwicklung von USAID, also dem amerikanischen Entwicklungshilfeprogramm, ja. Das ist einfach was, das ist diesen Leuten einfach komplett scheißegal. Ja. Also ob da irgendwo jetzt Leute an HIV sterben, ist denen einfach komplett scheißegal. Ja. Und das ist übrigens was, da muss Europa reingehen. Weil das war, also USAID war auch immer ein Instrument der amerikanischen Softpower. Und das geben die Amerikaner jetzt halt aus der Hand. Und da glaube ich, da muss Europa total reingehen. Also da muss irgendwie klar sein, wunderbar, vielen Dank, da investieren wir jetzt, ja.
Das ist ja so leicht dasselbe Phänomen wie bei der WHO, ne?
Ja, also da weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall ist das halt was, da glaube ich, muss man einfach die Lücke füllen. Das ist gut für die Welt und es ist auch gut für Europa. Ja, und das Dritte, glaube ich, was so dieses America First-Ding auszeichnet, und das ist neu dazu gekommen. Das ist neu dazu gekommen in dieser zweiten Amtszeit jetzt von Trump, damit hatte ich zumindest nicht gerechnet, ist eben dieser Neoimperialismus, ja, was er vielleicht sich auch ein bisschen von Putin abgeschaut hat, also zumindest klingen die Tweets einfach sehr ähnlich, ja, wenn es um Grönland geht, wenn es um Kanada geht, aber wirklich dieser Wunsch, also da gibt es natürlich viele, die sagen, das ist halt wie bei Panama-Kanal, da macht er halt viel Wirbel, um dann halt was zu erreichen und am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass, was weiß ich, Grönland dann irgendwie einen Deal macht mit den USA. Aber eine andere Lesart ist halt schon die, dass Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten in die Geschichte eingehen wird, der das Territorium der USA ausgedehnt hat. Damit wäre er der Erste seit, ich weiß nicht wann, die USA das letzte Mal ihr Territorium ausgedehnt, aber seit langer Zeit, ja, also, und das ist halt das, was mich wirklich überrascht hat, also dass dieser dumpfe Neoimperialismus wiedergekommen ist, also wirklich mit, also dass so Länder, also allen Ernstes eingemeindet werden sollen, dass ein Präsident, wie jetzt eben Trudeau, als Gouverneur angesprochen wird, offiziell und diese Sachen. Und da passt auch diese Zelensky-Demütigung dazu, weil natürlich in diesem America's First ist halt nur sozusagen, also hier sind wir wieder bei den Billardkugeln, nämlich die Vorstellung, dass nur Großmächte miteinander verhandeln. Also so wie das früher war, so man teilt das halt dann so auf, es zählen nur die großen Billardkugeln, das sind die, die letztendlich das ganze Spiel definieren, ja, und die kleinen Länder, die stehen dann nur im Weg und jeder macht da halt dann seine Einflusszone. Und das ist, glaube ich, so das Vierte, was dieses America First auszeichnen. Und das ist schon ein sehr gefährlicher Cocktail. Oder ist gefährlich, ist einfach desaströs. Also mir fehlen da tatsächlich die Worte. Also ich bin da wie du. Ich hänge da irgendwo in den Nachrichtentickern ab oder in irgendeinen sozialen Netzwerken. Ich greife mich nur noch an den Kopf. Also das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Und man sieht eben, und deswegen ist natürlich irgendwie, die haben die Liberalen dann doch wieder recht, oder Solaris hat recht, weil man sieht natürlich dadurch, dass sich die USA intern verändert haben, dass es eine andere Billardkugel ist, ja, eine, die jetzt eben Russland viel ähnlicher ist als vorher, dass dann diese Billardkugeln natürlich auch wieder zusammenfinden.
Ich habe eben von Dystopie, Utopie geredet und ich frage mich gerade, ob Computerspiele nicht auch ein anderes Bild malen werden, außer China, Russland, USA teilen sich die Welt auf, sondern dass kleine Länder vielleicht auch strategisch dagegen wirken können. Das frage ich mich so ein bisschen. Also wie Computerspiele auch positiven Ausgang der ganzen Geschichte jetzt gerade aufzeigen könnten.
Ja, ich habe keine Ahnung tatsächlich. Also du hast ja vorher gesagt, dass quasi die Spiele spiegeln ja einfach wieder, was so da ist. Ja, und das würde ich schon auch unterstreichen, auch Strategiespiele oder vor allem Strategiespiele. Ich weiß noch, Also wenn als nach 9-11 kam plötzlich Religion, also als alle über Religion gesprochen haben und so, kam plötzlich Religion in Civilization vor. Ja. Ja. Oder im ersten Civilization, da war Umwelt tatsächlich und Klimawandel wichtig, weil da gab es auch gerade diese Konferenz von Rio, wo das erste Mal groß thematisiert worden ist und so weiter und so fort. Also das glaube ich schon. Ich glaube, die Frage ist halt einfach, wohin da das internationale System so ein bisschen treibt. Ja. Herfried Münkler, also wichtiger Politikwissenschaftler, der hat euch letztens sein Buch gelesen, der glaubt ja, dass wir uns auf so eine Pentarchie zu bewegen, also so ein Fünfer, also fünf Machtblöcke, USA, Russland und Verbündete, China, Europa und Indien. Indien ist so ein bisschen dann Zünglein an der Waage. Und als ich das gelesen habe, das ist tatsächlich eigentlich schon ein bisschen länger her, ich glaube vor einem Jahr habe ich das gelesen, da dachte ich mir so, naja, aber jetzt tatsächlich, wenn ich mir die Welt anschaue, dann finde ich schon, dass Münkler da möglicherweise doch ganz gute prognostische Fähigkeiten bewiesen hat. Aber vielleicht sollten wir am Ende auch ein bisschen darüber reden, was uns vielleicht Hoffnung macht.
Ja, da hätte ich auch Bock drauf, ja. Genau, ja, also ich habe aber vorher noch eine Frage an dich, Christian. Du bist ja nicht nur, also ne, du hast ja jetzt nochmal richtig bewiesen, wie politisch du bist, ne, also wie viel du auch auffasst, irgendwie auch journalistisch. Und vorher, für alle, die es nicht wissen, hast du ja zum einen die WASD rausgebracht und zum anderen Wasted. Ich würde gerne noch von dir wissen, bevor wir die ganze Hoffnungssache machen, wie ist, also welche Verantwortung hast du jetzt, also Neo-Games-Journalismus in dieser ganzen Geschichte? Welche Verantwortung hat man da?
Ach, ich glaube, keine große, ehrlich gesagt.
Ach, okay.
Nee, also weiß ich nicht. Ich glaube, man darf sich selbst auch nicht so wichtig nehmen, ja.
Aber auch nicht unwichtig. Also,
Ja, mein Gott, also ich habe immer probiert, keine Menschenfeindlichkeit oder sowas irgendwie zuzulassen oder irgendwelche solchen Sachen, aber ich glaube, das passiert auch nicht im großen Rahmen. Keine Ahnung, also ich glaube, der Games-Journalismus ist auch nur ein Kompartiment von sozusagen von dem großen Becken Journalismus insgesamt und das ist halt einfach nicht der wichtigste. Und ich weiß irgendwie, dass halt Games Menschen immer wahnsinnig gerne über Games-Journalismus diskutieren, ja? Und wie der halt sein muss und so. Aber ehrlich gesagt, jetzt so auf solchen Sachen, weiß ich nicht. Ich meine, er soll natürlich schon irgendwie vielleicht dazu beitragen, dass Menschen politisch mündiger werden und interessante politische Gedanken erfahren, ja. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Da ging es immer nur um diese Identitätsthemen, also gegen die ich jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie was sagen will. Aber,
nee, gar nicht.
Ein bisschen langweilig war das halt schon. Und ich glaube, ein bisschen größeres Spektrum an, sagen wir mal, politisch interessanten Dingen, die man in Spielen sehen kann, hätte dem Ganzen schon gut getan. Aber mein Gott, also, weiß ich nicht, von Verantwortung würde ich da trotzdem nicht reden. Es ist vielleicht einfach eine Frage des Geschmacks und auf was man halt so Bock hat, aber ja.
Aber also ich bin der Meinung, dass wenn man Menschen führt, wenn man Menschen anführt, wenn Menschen dir folgen, dann hast du ja schon ein bisschen Verantwortung in dem, was du so von dir gibst. Und ich meine, Videospiele sind ja nur ein Vehikel für die eigentliche politische Botschaft, oder?
Ja, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt, also so viel Sendungsbewusstsein habe ich da nicht und keine Ahnung, also ich glaube, es ist auch nicht gut irgendwie für Leute, die jetzt vielleicht Videospieljournalismus machen wollen, die mit so einem großen Gepäck da auszustatten und irgendwie zu sagen, hey, du hast jetzt hier irgendwie eine krasse Verantwortung, als wärst du der Bundespräsident oder so, ja, so ist es halt nicht und ich glaube, man sollte halt über Spiele schreiben wollen und man sollte gerne, wenn man da Bock drauf hat, kann man gerne auch über die politischen Aspekte von Spielen schreiben. Wenn man da aber keinen Bock drauf hat, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Das kam mir auch ein bisschen zu kurz in den letzten Jahren. Also wir hatten da schon irgendwie in meiner Wahrnehmung so ein bisschen so eine Tendenz, dass irgendwie jeder, der gesagt hat, er will halt, dass seine Spiele unpolitisch sind, dann wurde dem irgendwie schon vorgeworfen, er sei in Wirklichkeit irgendwie, keine Ahnung, irgendwie rechts oder keine Ahnung oder sonst irgendwas. Ich meine, das ist doch total legitim. Ich meine, nicht jeder hat da Bock irgendwie drauf. Mein Gott, also leben und leben lassen, ja.
Vielleicht habe ich das zu viel gehört und dann übernommen oder so. Glaubst du, dass man überhaupt unpolitisch schreiben kann? Du hast es gerade gesagt, also diese Annahme, die irgendwie vorherrscht, dass auch das Nicht-Erwähnen von so Themen irgendwie eine Aussage ist. Also die ganzen Identitätssachen hast du schon angeführt. Ja, meinst du nicht, dass da irgendwie was kommen könnte, würde, tut?
Ja, keine Ahnung, also wahrscheinlich kann man nicht unpolitisch über Spiele schreiben, aber trotzdem ist es ja ein Unterschied. Also dann kannst du auch gar nichts unpolitisch machen.
Ja,
also
ja.
Dann gibt's, aber wenn alles politisch ist, ist auch nichts mehr politisch. Also so, das ist ja irgendwie so das Problem. Und ich meine, es macht, glaube ich, einen Unterschied, ob du bewusst sozusagen sagst, ich will jetzt halt politisch über ein Spiel schreiben, als wenn du halt über das Spiel schreibst und dann ist es vielleicht irgendwie in dem Versuch, unpolitisch zu schreiben, doch irgendwie wieder politisch, okay, bla bla bla. Aber das ist für mich trotzdem ein Unterschied, ob das sozusagen bewusst gemacht wird oder nicht. Also genauso wie übrigens es ja auch, sagen wir mal, Spiele gibt, also kein Spiel ist unpolitisch, ja, das mag irgendwie sein, aber trotzdem gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Spielen, die nicht, also vielleicht politisch sind, aber es nicht unbedingt sein wollen, und Spiele, die dezidiert politisch sind, weil die Entwickler sich damit ein Statement abgeben wollten. Also wie die Spiele von Molle Industria oder weiß ich nicht was. Also da gibt es, glaube ich, schon, also ich meine, da gibt es natürlich auch viele Graubereiche dazwischen, aber ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Und ich finde das einfach eine Floskel. Also ich finde so dieses, kein Spiel ist unpolitisch, auch der, also ich habe mal einen Artikel gelesen, auch der Landwirtschaftssimulator ist politisch. Ja, Leute, also Das klingt dann immer so schlau, aber das ist einfach, also in meiner Hinsicht Dings ist das ein bisschen Bullshit, ja. Es ist nicht ganz falsch, ich sage ja nur, es ist ein bisschen Bullshit, das ist natürlich nicht ganz falsch, aber es ist ja nicht das, was um was es eigentlich geht, ja.
Ich habe im Vorfeld noch überlegt, ob, also viele Entwickler, ich schreibe die irgendwie auch einem Milieu zu und dann gebildeten Schicht, nicht unbedingt Oberschicht, aber schon Menschen, die wissen, was sie tun, ja, also Code schreiben oder Projekte planen, das ist ja nicht mal eben so gemacht. Und da habe ich mir überlegt, ob Spiele nicht auch so ein bisschen spiegeln, was dieses, ja, wie dieses Milieu drauf ist. Und natürlich kann man sagen, okay, die Spiele richten sich nach den Käufern aus, aber vielleicht eben auch nach den Entwickelnden oder Planenden oder was weiß ich.
Das ist auch keine besonders exotische Meinung. Also das sozusagen, ja, also Spiele werden halt...
Eine Frage.
Ja, also da ist bestimmt was dran, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen verkürzt, immer nur zu sagen, dass Leute immer betroffen sein müssen, um da über irgendwelche Dinge eine Aussage zu treffen oder über irgendwelche Dinge Kunst zu machen. Ganz abgesehen davon, dass ja die menschliche Persönlichkeit einfach viel, viel komplizierter ist. Und zum Beispiel auch Leute, denen man vielleicht nicht ansieht, dass sie zum Beispiel nicht privilegiert sind, vielleicht dann doch, oder nicht privilegiert sind, vielleicht doch nicht privilegiert sind. Also das sind einfach so Sachen. Also ich glaube, da haben sich einfach so ein paar Dinge so eingeschleift, die immer so als selbstverständliche Monstranzen vor sich hergetragen worden sind. Wie gesagt, auch das ist ja nicht so ganz falsch, ja, es ist nicht so ganz falsch, aber ich glaube, es ist weniger richtig, als man halt denkt, so. Also klar, ich meine, jeder agiert aus dem, was er ist, ja, aber ich glaube, es ist sinnvoller, Leute danach zu beurteilen, was sie tun und nicht nach dem, was sie sind, so.
Mhm.
Ja, weil Leute können schon auch ein bisschen aus ihrer Welt und ihrer Rolle in dieser Welt abstrahieren.
Ja, ja, okay.
Jetzt würde ich aber gerne zum positiven
kommen. Ja, sehr gerne. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Wir haben schon über Eskapismus geredet. Inwiefern, was denkst du, sind Computerspiele auch Vorzeigemedien, wie es positiv enden könnte? Ja, also zeigen da eine positive, realistische Zukunft. Also mir macht das ja auch Hoffnung zu sehen, okay, da ist Kunst, die vordenkt und ein positives Bild eigentlich zeigt und keins, dass morgen die ganze Welt von Atombomben übersät wird. Wie ist da, was denkst du da über das Potenzial, dass ich hier gleich rausgehe und voller Hoffnung bin, motiviert bin und nicht sage, okay, ich lasse mich erschlagen, sondern ich gehe es an?
Ja, ich glaube schon, dass Computerspiele uns halt einfach eine Welt zeigen können, wie sie auch sein kann. Und dass natürlich dann einfach diese Sehnsucht vielleicht nach einer besseren Welt, weil man sie im Computerspiel gesehen hat, vielleicht schon etwas ist, was Leute oder Menschen inspirieren kann. Ja? Nach eine Welt, die uns gezeigt wird, die besser ist als diese scheiß Donald-Trump-Welt, die wir gerade in den USA haben.
Hast du gerade einen Titel im Kopf, einen besonderen Titel, der sowas sehr gut zeigt. Nö, ach man.
Nö, aber kann's ja geben. Und ich glaube, letztlich, also wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Ich meine, vielleicht hält die Zukunft ja doch die eine oder andere Überraschung für uns bereit, wenn die US-Demokratie noch durchhält bis zu, weiß ich nicht, wann sind die Midterm-Wahlen, in 1,5 Jahren oder sowas?
Ja.
Oder 2 Jahren, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Donald Trump da eine gesalzene Niederlage erleidet.
Ja. Mal gucken.
Ja, mal gucken. Ja, also weiß ich nicht. Also es gibt ja diesen Satz, go woke, go broke. Da kann man drüber streiten, ob das stimmt, aber interessanterweise ist es ja jetzt die amerikanische Rechte, die in Anführungsstrichen woke geworden ist. Ja, also in dem Sinne, dass sie jetzt die ganze Zeit über Privilegien spricht und die ganze Zeit über Sprache, also dieses Umbenennen vom Golf von Mexiko und so. Und deswegen wird ja viel darüber gesprochen, so über diesen Aufstieg der woke right. Und vielleicht gilt das dann tatsächlich für diese woke right dann auch, go woke, go broke. Ja, also wenn die sich sozusagen nur noch um so ein Bullshit kümmern und die realen Probleme der Menschen darüber vergessen.
Aber trotzdem mal zurück. Was haben Computerspiele jetzt Besonderes im Gegensatz zu anderen Medien, wie sie jetzt positiven Outcome aufzeigen können? Also Computerspiele hängen ja hinterher, die können immer nur dokumentieren. Ja, aber was haben wir da trotzdem für Chancen?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich bin ja kein Game Designer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt Spiele, die einfach also ich meine, wir haben ja in dieser Zeit des Friedens, hast du ja gesagt, sozusagen, du kennst nichts anderes. Und da gab es vielleicht auch so eine Sehnsucht danach zu zeigen, da war es halt vielleicht spannend, Krieg zu spielen, ja, virtuell. Weil kannte man halt nicht. Und vielleicht ist es in Zukunft umgekehrt, dass wir eher Spiele sehen werden, die uns eine friedlichere Welt zeigen, ja, und eine Welt der Kooperation. Und uns deswegen zeigen, dass es vielleicht auch anders geht.
Ja.
Und dass damit eine neue Generation aufwächst, die vielleicht dann diese Werte dann irgendwann vielleicht auch in reale Politik umsetzen
kann. Ja, tatsächlich. Also ich erinnere mich an meine Oma, die damals jeden Abend Schlagerstadel geguckt hat. Eben aus diesem Grund.
Ja.
Na gut, ich hoffe, du bist mit meinem politischen Hinterherlaufen gut klargekommen. Es war auf jeden Fall super und total informativ. Ja, du scheinst viel plastischer, politischer zu sein oder kenntnisreicher, als ich dich kenne. Ja, ich habe ja sonst nur die Computerspielsicht auf dich. Klar, lese ich mal hier und da von dir den Artikel. Aber trotzdem, vielen lieben Dank. A, für deine Zeit und B, für deine Expertise hier. Und dass du dich trotzdem in Fragen gestellt hast, gerade was den Games-Journalismus angeht. Und ich würde mal sagen, hoffen wir aufs Beste, oder?
Ja, das ist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gerade sieht das sehr hoffnungslos aus, aber wer weiß. Vielleicht gibt es irgendwann auch wieder einen Silberstreifen am Horizont.
Hoffen wir auf die Midterm-Wahlen.
Ja, hoffen wir auf die Midterm-Wahlen. Also mal gucken. Das ist das. Also schauen wir mal, wie lange die Demokratie durchhält. Aber wenn sie durchhält, also die Wirtschaft taumelt, die Trump-Umfrageergebnisse gehen stark in den Keller und wir unterschätzen auch oft, oder mir fällt es auf, in der medialen Berichterstattung wird unterschätzt, wie knapp Trump diese Wahl gewonnen hat. Der hat die knapper gewonnen als Biden damals.
53, 56, ja.
Naja, also das ist, es ist sehr knapp. Seine Umfrageergebnisse sacken so stark ab wie selten zuvor. Wie vielleicht nur seine Umfrageergebnisse an seiner ersten Amtszeit. Erratische Außenpolitik, diese Zölle, sinkende Wirtschaftsdaten, auch das kommt dazu, ja. It's the economy, stupid, das kann sich auch gegen ihn wenden. Aber es muss halt so sein, dass die Demokraten ihren Shit together bekommen. Aber vielleicht schaffen sie das. Ich glaube, jetzt muss da jedem klar sein, um was es hier geht. Wenn das passiert, dann wird die Magerbewegung in einen Schlund hinuntergestoßen werden, der, glaube ich, so tief ist wie der Marianengraben.
Ja, wollen wir es hoffen. Also ich bleibe auf jeden Fall bei den Videospielen und ich hoffe, du auch. Wer es nicht weiß, wer hat den Gürtel jeden Monat?
Ja, da kommt jetzt auch die neue Folge. Der Christian ist leider im Urlaub. Dann macht die jetzt leider fertig.
Und vielleicht kommt ja irgendwann nochmal Last Game Standing. Wir gucken mal. Gut, liebe Leute, Schön, dass ihr dabei wart bei diesem M10Z-Spezial. Besucht uns doch gerne auf m10z.de und diskutiert mit uns im community.wasted.de Forum, a.k.a. Christians Gründungsforum mit dabei. Lieber Christian, nochmal vielen lieben Dank, guten Appetit und hoffentlich bis bald. Tschüss.
Bis bald. Danke fürs Zuhören. Ciao.
You know, Honora is having a good night. Yeah, that's great. Yeah. That's great news. 2 wins already. I guess Americans are excited to see somebody finally stand up to a powerful Russian. Our next presenter's action figure sells for...
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.